Ja, diese Frage hatte ich mir natürlich auch selber gestellt. Was ist denn so mein schönstes Ferienerlebnis so gewesen? Und ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie so besonders was rausheben kann. Also wir waren ja auch viel unterwegs. Erst da bei Stuttgart, dann waren wir in Wien, dann waren wir am Balaton, dann wieder zurück nach Augsburg, dann nach Dortmund. Und Dortmund war natürlich das Schönste. Ferienerlebnis. Also was ist das überhaupt? Also warum macht der Mensch eigentlich Ferien? Oder warum macht der Mensch eigentlich Urlaub? Naja, das wird auch im Arbeitnehmerschutzgesetz dann auch festgehalten. Es dient ja dann zur Erhaltung der Arbeitskraft und so. Ja, damit kann man das Thema auch abarbeiten. Aber es ist ja eigentlich noch mal ein bisschen mehr. Wenn man mit Leuten spricht, die Verantwortung haben, zum Beispiel in der Politik, ich habe es von Angela Merkel mal gehört und auch mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, so aus der Politik, wenn man mit denen sich über dieses Thema unterhält, dann sagen die, wir haben eigentlich ein Problem, wir sind beratungsresistent. Und nicht, weil wir so abgehoben sind, also sind manche auch, aber das Problem ist, und das haben auch viele Leute, die jetzt nicht irgendwie politische Verantwortung haben, das Problem ist, dass das Leben so dicht getaktet ist, dass man keine Zeit mehr hat, mal ein bisschen nachzudenken, ein bisschen was zu bedenken. Also nicht nur eben irgendwie 2 Minuten, sondern auch für eine etwas längere Zeit. Man hat diese Zeit nicht mehr, weil man immer so im Getriebe ist. Das geht Leuten in der Politik so, Leuten, die Verantwortung haben, so, aber das geht eigentlich zumindest so in der, ich sag mal, westlichen Welt oder wie man die auch immer beschreiben soll, den Menschen, die ja heute auch alle so zugetaktet sind durch die sozialen Medien, durch Facebook, durch TikTok, durch Instagram, durch man hat immer irgendwie, ist immer irgendwie in Bewegung und hat überhaupt keine Zeit mehr, dann mal zur Ruhe zu kommen und nachzudenken, etwas zu überdenken. Das genieße ich im Urlaub immer. Also am liebsten ist mir Urlaub immer, wenn ich dann morgens aufstehe und sage, okay, dann gehen wir jetzt mal hier lang und ja, jetzt ist hier schön, dann gehe ich da lang. Also ein Urlaub, wo dann auch, da haben wir beiden auch immer wieder so ein bisschen unsere Auseinandersetzung, so ein Urlaub, wo dann steht, naja, an dem Tag müssen wir dann und dann da sein und dann da sein, das ist für mich kein Urlaub. Und also am Balaton war es dann schon so großartig, wir hatten da so eine kleine Unterkunft und konnten dann so von einer Terrasse auf den See gucken und da habe ich sehr viel gesessen und nachgedacht und gelesen und so. Das ist das, worum es im Urlaub eigentlich auch geht. Dass man mal zur Ruhe kommt und wieder nachdenken kann. Mal ein bisschen reflektieren kann, das, was war, und sich darüber Gedanken machen kann, ob das, was eben gewesen ist oder vielleicht auch was ist, ob das vielleicht etwas ist, wo ich etwas ändern kann, ändern muss. In der Zeit, in der man zur Ruhe kommt, und das ist nicht nur im Urlaub, man sollte sich auch in seinem Leben immer wieder so Zeiten einbauen. In Zeiten, in denen man zur Ruhe kommt, hat man dann auch irgendwie nochmal eine andere Möglichkeit, auf Gott zu hören. Gott kann auf unterschiedliche Weise auch reden und zu uns reden, aber gerade dort, wo man dann zur Ruhe kommt, hat man nochmal besondere Möglichkeiten. Und wenn wir in die Bibel hineingucken, dann werden wir das auch immer wieder sehen, dass es Menschen gibt, die von Gott etwas gehört haben und die es weitergesagt haben. Im Alten Testament sind das ja dann auch die Propheten, die also Vorväterin, also die Vorsagen, die ja etwas im Zusagen haben. Und wenn wir über Prophetie nachdenken, dann ist das ja oft so verbunden einfach, also ein guter Prophet ist der, der mir die Lottozahlen vom nächsten Samstag vorhersagen kann. Wetter reicht ja auch irgendwie schon, oder. Also wenn wir über Prophetie nachdenken, denken wir immer oder zuallererst auch an dieses Thema Vorhersage. Der Prophet sagt etwas vorher und wir entdecken hinterher, ob es ein falscher oder ein richtiger Prophet war, ob die Vorhersage eingetreten ist oder nicht. Das ist auch eine Aufgabe, man könnte auch sagen, eine Arbeitsbeschreibung für den Propheten, dass er etwas vorhersagt. Aber Und das ist das, was uns auch in der Bibel begegnet. Das ist, würde ich auch sagen, nicht das Wesentliche, sondern bei den Propheten geht es nicht darum, dass er etwas vorhersagt, sondern dass er etwas hervorsagt. Und das ist eben, also wer mit diesem Begriff so Schwierigkeiten hat, das ist eben, wisst ihr, was hier unten liegt? Nee, natürlich nicht, woher sollt ihr das auch wissen? Wenn ich es aber hervorhole, also ich weiß nicht, wer die vergessen hat hier, wenn ich das hervorhole, dann wisst ihr auch, was hier unten gelegen hat. Und so ist das auch mit dem Hervorsagen. Der Prophet sagt etwas hervor, was im Verborgenen ist und was gar nicht wahrgenommen wird. Es ist ja gegenwärtig, also hier dieses Federmäppchen ist ja da. Ich weiß nicht, wem es gehört, ich gucke mal rein, wenn ein ganz normales Federmäppchen, Stifte und Notizzettel, ein Radiergummi, glaube ich. Dieses Federmäppchen hat ja eine Bedeutung. Aber wenn ich nicht weiß, dass es da ist, oder wenn ich nicht weiß, wo es ist, dann nützt mir das herzlich wenig. Und die Propheten sind eben die, die nicht nur etwas vorhersagen, das tun sie manchmal auch, sondern das Eigentliche ist, dass sie etwas hervorsagen, damit der Mensch hört, was auch da, was gegenwärtig ist, was er sonst vielleicht übersieht und überhört. Und einer der bekanntesten Propheten im Alten Testament ist ja der Prophet Jesaja. Mit ihm wollen wir uns heute beschäftigen. Wenn wir auf die Prophetie gucken in der christlichen Bibel, und dazu gehört ja dann auch die jüdische Bibel mit dazu, dann merken wir auch ein paar kleine Unterschiede. Also sie ist anders aufgebaut. In der jüdischen Bibel, also ist die Prophetie, also im Tenach heißt das ja, neben der Tora, dem Gesetz und den Schriften, das, was in der Mitte dann zu finden ist. Also erst kommt das Gesetz, die Tora, dann kommt die Ketuvim, die Propheten, und dann die erst die Neviim, dann die Propheten und dann Ketuvim, die Schriften. Und in der christlichen Bibel, wenn man sich das anguckt, ist das ja ein bisschen anders aufgebaut. Also da ist am Anfang eben auch die Tora, das Gesetz, dann kommen die Schriften und dann kommen die Propheten. Aber die Propheten sind nicht mehr Mitte des Alttestament, also für uns alttestamentlichen oder des Gottesbuch, des ersten Gottesbuchs, sondern ist am Ende. Warum? Weil wir die Propheten ja auf Jesus, auf Christus hin auch oft lesen. Und deswegen hat man dann in der christlichen Tradition die Propheten aus der Mitte herausgenommen und ans Ende gepackt, einfach um deutlich zu machen, bei den Propheten wird viel auch gesagt über den, der da kommen soll. Und Jesaja ist eben einer der vornehmsten Propheten auch im Alten Testament. Und wenn man sich das Buch Jesaja-Buch anschaut, dann kann man es eigentlich so aufteilen in zwei Teile. In der Theologie wird es dann auch in drei oder noch mehr Teile aufgeteilt. Aber eigentlich sind es zwei Teile. Der erste Teil geht eben von Kapitel 1 bis 39 und der zweite dann von 40 bis 66. Und das ist einfach historisch bedingt. Der erste Abschnitt im Jesaja-Buch, also 1 bis 39, da kommt Jesaja selber zu Wort. Er lebt in Jerusalem, 8. Jahrhundert, und spricht dort zu seinem Volk. Ab dem Kapitel 40 ändert sich dann vieles. Und wer aufmerksam seine Bibel liest, merkt dann auch, was sich so ändert. Also wenn man dann die Kapitel durchliest, irgendwann fragt man sich, bin ich eigentlich überhaupt noch bei Jesaja? Weil der Name Jesaja kommt überhaupt nicht mehr vor. Also ab dem Kapitel 40 taucht der Name eben nicht mehr auf. Im ersten Teil, 1 bis 39, ist er eben viel Untergangsvorhersage. Und ab dem Buch 40 ändert sich das. Tröste, tröste, mein Volk, spricht der Herr. So beginnt dann dieser zweite Abschnitt. Und dieser zweite Abschnitt ist eben zu der Zeit der babylonischen Gefangenschaft, also im 6. Jahrhundert. Und wenn man es dann nochmal aufteilen will, so von 55 bis 66, also Kapitel 55 bis 66, das ist dann so Rückkehr aus dem Exil. Aber so die grobe Aufteilung ist, dass der erste Abschnitt 1 bis 39 spielt in Jerusalem, 8. Jahrhundert. Der zweite Abschnitt ab Kapitel 40 bis 66 ist viel später, im 6. Jahrhundert, kann auch von diesem Jesaja, der im ersten Abschnitt erwähnt ist, ja nicht mehr geschrieben sein. Also viel später, der Name taucht auch nicht mehr auf und es geht um die babylonische Gefangenschaft. Und das ist erstmal auch nicht nur interessant, sondern auch wichtig, das so vor Augen zu haben, dass wenn man den Jesaja liest, den Propheten Jesaja liest, dass man das auch so grob einordnen kann. Und das Spannende ist dann in diesem zweiten Buch, also ich nenne es jetzt zweites Buch, ist ja ein Buch, aber ihr wisst ja jetzt, was ich meine, in diesem zweiten Buch, in diesem zweiten Abschnitt, eben, dass es darum geht, dass das Volk getröstet wird. Man kann auch sagen, dass der Blick auf Rettung hingelegt wird. Und davon berichtet dann Jesaja auch etwas oder das Buch Jesaja auch etwas. Höchstwahrscheinlich haben es Schüler von ihm geschrieben, aber weiß man natürlich auch nicht so hundertprozentig. Es ändert sich was, weil der Blick wird auf das Heil hingerichtet. Und Menschen, die nicht mehr zur Ruhe kommen, Menschen, die jetzt keinen Urlaub mehr machen, also wie auch immer, ob 4 Wochen am Stück oder wie auch immer, Menschen, die nicht mehr zur Ruhe kommen, die haben ein Problem. Sie kommen nicht mehr aus dem Unheil ins Heil. Weil das, was uns jeden Tag zuballert, sind das Heilsbotschaften oder Unheilsbotschaften? Sind das Nachrichten, wo es um Probleme geht oder wird uns etwas vermittelt, wo es um Problemlösung geht? Es war damals nicht anders als heute. Wir werden zugeballert mit Problemen, mit Sorgen, mit Nöten, die toben um uns herum, die toben mitunter in uns. Und wer da nicht dann zur Ruhe kommen kann, der wird eben nicht dahin kommen, dass das Heilsame in seinem Leben dann auch wahrzunehmen. Das ist erstmal auch eine Erkenntnis, die der Prophet Jesaja dann auch hat. Der Mensch muss auch zur Ruhe kommen. Und von daher ist auch die Frage nach dem schönsten Ferienurlaubserlebnis eine wichtige Frage. Wenn Ferien und Urlaub nichts anderes sind als die Fortsetzung des Alltags mit, ich sag mal, schöneren Mitteln, also ich muss nicht mehr zur Arbeit, sondern kann hier und da und dort in Freizeit und wer das füllt mit Erlebnissen und ich gucke mir dies und das und jenes an, so nach dem Motto der Asiaten, so in 10 Tagen Europa sehen und kennenlernen, also ganz Europa, der wird irgendwann merken, weil er nicht mehr zur Ruhe kommt und nicht mehr ins Nachdenken kommt, dass er ein Problem hat. Und dieses Problem spricht Jesaja auch an. Aber das ist eben auch ein Problem, was wir in der heutigen Zeit haben, auch in der Christenheit. Wir sind ja die sagen, dass wir im Heil angekommen sind. Der Heiland ist ja da und ist uns nah. Die Frage ist nur, bekommen wir es noch mit? Und dann lesen wir bei Jesaja im 43. Kapitel, so spricht der Herr, euer Erlöser. Dein Herr, der Erlöser, spricht zu dir. Kriegst du es noch mit? Hörst du das noch? Gedenke nicht an das Frühere und achte nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Gedenket nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Also hier ist der Prophet eben kein Vorhersager, sondern ein Hervorsager. Er schüttelt das Volk und sagt, guck doch hin, es wächst auf, erkennt ihr es nicht? Und damals wie heute sagen Menschen, ja, wann und wo und wie und ist doch alles eigentlich Käse und funktioniert doch alles nicht und. Und da sagt Jesaja, es wächst, erkennst du es nicht? Und das ist dann auch eine sag mal, existenzielle Frage für den Menschen, der droht, in seinem Unheil unterzugehen. Und wer in die Welt hinausblickt, also nicht in die böse Welt da draußen, sondern in unsere Welt, in der wir alle leben, der wird das sehr schnell merken, dass Menschen mehr und mehr dann auch in dem Strudel ihrer Wirklichkeit untergehen. Ich habe ein paar Freunde, Bekannte, die nicht mehr auf die Beine kommen, weil das, was mit ihnen in den letzten Jahren dann so passiert ist, sie so runtergedrückt hat, dass sie nicht mehr auf die Beine kommen. Und dann kommt Jesaja und sagt, gedenk nicht mehr an das Vorherige, sondern ich will Neues schaffen, spricht Gott, der Herr. Erkennst du es denn nicht? Und um dieses Erkennen, um dieses Hervorsagen geht es. Jesaja sagt ja seinem Volk, also wir wissen jetzt, war nicht der Jesaja aus dem ersten Teil. Das Jesaja-Buch nimmt das auf, dass dem Volk gesagt wird, da soll etwas Neues geschehen. Und die Frage ist, was ist das, was neu dann auch geschieht? Und da gibt es, man könnte jetzt ganz viele Punkte aufzählen und Jesaja ist auch bei uns Christen so beliebt, weil wir vieles von dem, was uns dort begegnet, auf Christus hin auch ausdeuten. Im Neuen Testament wird das Jesaja-Buch sehr oft erwähnt und zitiert, von daher hat es eine große Bedeutung. Man könnte vieles aufzählen von dem, was neu wird. Aber ich möchte heute nur das ein bisschen beschränken. Das Erste ist, und das hängt zusammen eben mit diesem Gedanken des Jesaja, dass er sagt, denkt nicht mehr an das Frühere. Was meint das denn? Und wenn Jesaja sagt, gedenkt nicht mehr dessen, was früher war, dann geht es auch um eine gewisse Tradition, die im Volk Israel vorhanden war. Und das ist eigentlich, und deswegen ist Jesaja auch so aufregend, das ist eigentlich fast unglaublich. Aber wenn Israel seinen Gott bekannt hat, dann hat Israel den Gott bekannt als den Gott der Väter, Abraham, Isaak und an Jakobs, und als den Gott, der uns herausgeführt hat aus der Knechtschaft in Ägypten. Das ist das Bekenntnis Israels gewesen. Das kannte jedes Kind. Aber keiner von denen, die es bekannt haben, war jemals dabei. Diese Herausführung, das war schon so eine Initialzündung auch für das Volk, aber von denen, die dabei waren, die dieses Bekenntnis abgeben, war keiner dabei. Also man kann dieses Bekenntnis ablegen, man kann diese Errettung dann auch nochmal erwähnen, aber man war nicht dabei und dann wird es sehr schnell zu, ich sag mal, ein Wortbestand. Zu einem inhaltsleeren Gerede über etwas, was die eigene Existenz nicht mehr betrifft. Und wie hat Gott gerettet? Er hat aus Ägypten errettet durch die Flut. Das Volk ist durch die Flut hindurchgegangen und das, was dem Volk im Nacken saß, was die Probleme bereitet hat, das, was sie bedrängt hat, wurde alles ersäuft. Das ist die erste Rettung, dieses Wasserwunder. Israel ist durch Schilfmeer hindurch und die Verfolger wurden ersäuft. Und daran erinnert man sich immer wieder. Und jetzt kommt Jesaja und sagt ihm, gedenk nicht mehr daran. Weil vielleicht hat er auch gewusst, dass das Gedenken an etwas, womit ich selber nichts zu tun habe, am Ende für mich auch nur so ein, ich sag mal, ein Kulturgut ist. Nichts mehr, was dann wirklich existenziell bewegt. Und wenn wir das übertragen dann auf unseren Glauben, dann muss man eben noch fragen, ja, wie ist das denn mit dem Erlöser Jesus Christus? den wir bekennen und wo wir aufsagen können von A bis Z, was er getan hat und. Alles richtig, alles gut, Bekenntnis 1a, kriegst ein Sternchen ins Heft und setzen. Aber dieser Erlöser, ist das auch mein Erlöser? Löst er eigentlich auch etwas in meinem Leben? Oder komme ich über die Jahre und Jahrzehnte da auch überhaupt nicht voran? Dann ist es immer noch ein gutes Bekenntnis, aber ein totes Bekenntnis. Und dann kommt wieder so ein Nietzsche, der sagt, naja, die müssen ein bisschen erlöster aussehen, die von ihrem Erlöser reden. Die gucken immer so griescremig. Oder wenn man dann eben einen Menschen betrachtet und sagt, du, den kenne ich auch schon seit 40 Jahren. Er ist doch immer dasselbe bei ihm. Ändert sich doch nichts. Und so kann eben dieses Bekenntnis an das, was war, ein Bekenntnis sein, wodurch man selber keine Erkenntnis bekommt. Und jetzt kommt Jesaja und sagt, gedenkt nicht mehr daran. Das ist das, worum es geht. Denkt nicht mehr an das Wasserwunder, was geschehen ist, sondern, und jetzt blüht bei Jesaja eben ein neues Bild auf. Ich, so lesen wir es dann bei Jesaja, ich, der Herr, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ich will Wasserbäche auf den Höhen öffnen und Quellen inmitten der Täler und will die Wüste zu Wasserstellen machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Also hier gibt es auch wieder ein Wasserwunder bei der Errettung, aber es ist ein anderes Wasserwunder. Es ist dieses Wasserwunder, wo in der Wüste, im dürren Land, eine Quelle entsteht. Wer sich die Geschichte Israels anguckt, wird sehen, das haben sie so existenziell auch erlebt. Aber dieses Bild von diesen Wasserströmen im dürren Land, das ist eben etwas anderes als die Wasserströme, die jetzt die Feinde wegwischen. Und wir wünschen uns das ja oft so, dass die Feinde in unserem Leben weggewischt werden, weggespült werden, vielleicht durch die Taufe und dann sind alle Probleme weg. Nein, ist nicht ein Problem weg. Vielleicht bekommst du ein bisschen mehr Gewissheit. Aber das, worum es dann geht bei dieser zweiten Rettung, ist eben nicht, dass die Probleme weggespült und vernichtet werden, sondern dass in deiner Wüste, in deiner Wüstenwirklichkeit eine Quelle aufbricht. Wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Das ist das, worum es geht. Und da geht Jesaja hin und sagt seinem Volk, Gott hat uns nicht verlassen. Also jetzt ab 40, er will uns trösten, aber eben nicht so, dass er die Feinde dann alle wegspült, sondern dass in uns eine Kraft lebendig wird. Und deswegen, und das ist das Zweite, was passiert, kommt hier ein Gedanke rein, der vorher auch vorkommt, aber eben nicht so, ich sag mal, nicht so sag mal, existenziell oder nicht so im Vordergrund. Und das ist eben der Gedanke von dem Geist und von dem Wort. Israel hatte ja das Problem, dass der Tempel untergegangen war. Die Gegenwart Gottes war nicht mehr da. Hinterher nach dem Kyrus-Edikt, das ist dann in der dritte Abschnitt im Jesaja-Buch, kann Israel zurück und den Tempel auch wieder aufbauen. Aber Jesus sagt dann einige Zeit später, alles wieder abbauen, weil das Eigentliche ist das, was in dir geschieht. Und das geschieht durch Wort und durch Geist. Und darum geht es dann auch, ich sag mal, wenn man in die Ferien fährt, wenn man Urlaub macht. Natürlich eine gute Zeit zu haben, sich je nach Interesse dies und jenes anzugucken. Aber der eigentliche tiefe Sinn von Urlaub, von Freizeit liegt darin, dass ich mich diesem Wort und diesem Geist wieder stelle und aussetze. Dass ich vielleicht wieder mehr Zeit habe, dann auch zu sagen, Gott, komm du und sprich, wenn du was zu sagen hast. Dass ich nicht wie so ein Politiker dann hinterher beratungsresistent bin, nicht weil sie so schlecht sind, weil sie so böse sind, sondern weil sie gar nicht mehr anders können, weil sie Getriebene ihres Alltags sind. Das kann bei mir genau so passieren und bei uns allen. Und das ist der Schatz dieser Zeit der Ruhe, dass man wieder neu hören kann, wahrnehmen kann auf das Reden Gottes, auf das Wirken des Geistes. Und das sagt Jesaja eben hier, lesen wir bei Jesaja eben hier, was er dem Volk dann zusagt. Dass das Volk das Alte zurücklassen soll. Also das ist eigentlich kann das nicht sein, ist unglaublich. Aber dieses Bekenntnis und diese Rettungstat, die vor langer, langer Zeit dann für das Volk Israel wirklich auch sinnstiftend war. Sollen wir das nicht mehr bekennen, dass Christus für uns sein Leben gelassen hat und uns erlöst hat? Das ist im Endeffekt, was sich so ein bisschen dahinter verbirgt. Dass Jesaja sagt, redet darüber nicht mehr. Schwierig. Aber er hat recht. Weil was ist das denn für ein Zeugnis, wenn ich sage, damals vor 2000 Jahren ist das Licht in diese Welt hineingekommen. Und Leute, die mich sehen, haben das Gefühl, in meiner Gegenwart geht die Sonne unter. Da kann ich tausendmal ein Bekenntnis ablegen. Wenn ich nicht sagen kann, ich habe in der Finsternis gesessen und bin im Sud meiner Schuld untergegangen und da kam ein Licht hinein. Hier und jetzt, gestern. Dann ist dieses Zeugnis, ja, alles richtig, aber kraftlos. Wenn ich das Zeugnis gebe, vor 2000 Jahren hat ein Mensch für mich die Schuld meiner Sünden auf sich genommen und mir vergeben. Und mein Nachbar sieht dann, dass ich, sobald aber auch nur ein kleiner Strauch über den Gartenzaun wächst, ich ihn dann so richtig mache. Und wenn Menschen dann zu mir kommen und sagen, tut mir leid, und wir unbarmherzig sind, was ist das dann für ein Zeugnis? Alles richtig, das hat er getan. Aber in meinem Leben? Und das ist das, was Jesaja dem Volk dann auch mitgibt. Da wächst etwas auf. Erkennst du es nicht? Und das ist die Einladung auch, ich sag mal, dieser Jahreszeit, dass wir wieder zur Ruhe kommen können, um nochmal ganz neu zu hören und wahrzunehmen, was unter uns schon wächst. Und das wird, glaube ich, für unsere Gesellschaft, auch für uns als Gemeinde, aber auch für unsere Gesellschaft, für die Zukunft sehr wichtig sein, denn wir werden mehr und mehr erleben, was alles nicht funktioniert. Und ich reg mich auch jeden Tag darüber auf. Und muss mich auch immer wieder neu ermahnen, pass auf, dass das nicht zu deiner Lebensmitte wird, dass du besingst das, was nicht mehr funktioniert. Ich glaube an einen Gott, der damals bei seinem Volk, der vor 2000 Jahren für uns Menschen, dass der bis zum heutigen Tage es heil werden lassen will unter uns. Ja, die Welt ist unheil, aber sie ist heilbar. Durch Menschen, die eine Hoffnung haben, die eine Kraft haben, dass inmitten der Wüste Wasser, Ströme und Quellen entstehen. Und dazu sind wir berufen. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, aus dem heraus werden, nicht so ein bisschen Rinnen, sagen, ein Tröpfchen und noch ein Tröpfchen, Ströme lebendigen Wassers fließen. Lasst uns miteinander auf diesem Weg sein und dabei behilflich sein, vielleicht die ein oder andere Verstopfung aufzulösen, damit wir aneinander, untereinander das entdecken können und diese Welt es sieht. Es gibt inmitten dessen, was so erbärmlich und destruktiv ist, eine Hoffnung. Denn unser Herr hat uns nicht aufgegeben, uns als Menschen in dieser Welt, er hat uns nicht aufgegeben. Er will, dass Menschen getröstet werden und er will, dass wir, nachdem wir uns haben trösten lassen, zu solchen werden, die diesen Trost weitergeben. Ja, Jesaja hatte schon eine spannende Aufgabe, denn es war ja alles untergegangen. So weit sind wir ja noch nicht. Aber er hat dennoch daran festgehalten, oder die Schreiber hier haben daran festgehalten, Gott ist für seine Menschen. Er ist für dich und für mich. Und du bist arm dran, wenn du keine Zeit mehr hast, das zu hören und wahrzunehmen. Amen.